Betriebliche Gesundheitsförderung, 1 Euro, den man investiert, bekommt man 2 bis 6 Euro an Return on Investment. Gesundenuntersuchung, 1 Euro, spart man 3 Euro in der Akutbehandlung. Ja, aber wie gesagt, die Kausalzusammenhänge sind komplex. Bei der Vorsorgekoloskopie kann man sich das schön errechnen. Da gibt es ja die Registerdaten von Deutschland, 4 Millionen Endoskopien, 26 Vorsorgekoloskopien verhindert man einen Darmkrebs. Da kann man sich die Krankenbehandlungen und die indirekten Kosten aufgrund volkswirtschaftlicher Ausfälle berechnen und da kommt man auf eine klare Zahl. Eben für Österreich war das damals noch eben an Risikofaktoren über 40% im Erwachsenenalter Raucher, 20% Adipositas. Und da gibt es so eine theoretische Berechnung von der WHO, speziell für Österreich, 2/3 quasi der Atherosklerose-Erkrankungen könnte man eben mit Prävention verhindern. Was jetzt mit dem internistischen Schwerpunkt zusammenhängt, Messung der Arteriensteifigkeit, das ist auch sozusagen so ein spezielles Maß. Da gibt es diesen Index, Cardio-Ankle-Vascular Index, ein Vorhersagemaß eben für das Erkranken an Atherosklerose. Und im Prinzip wurde das halt von einem Japaner publiziert und dann später seit 2011 oder 2012 von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie wurde das dann übernommen, dass man das eben bei Hypertonie quasi inkludieren sollte. Wir machen das eben, wenn im Zuge der gesunden Untersuchung Bluthochdruck ist, gibt es eben die Möglichkeit beim zweiten Termin gleich die Arteriensteifigkeitsmessung durchzuführen. Ich zeige Ihnen zumindest hier ein Beispiel für eine Auswertung. Das ist jetzt eben quasi nach dem Freudenberger 12-Stufen-Modell bezüglich Stress die Auswertung. Man muss sich das so vorstellen, das sind diese 12 Stufen und wenn hier die blaue Linie über die strichlierte Linie hinausgeht, wäre hier ein auffälliger Befund halt in Stufe 2, also jetzt noch nicht wahnsinnig beeinträchtigt, verstärkter Einsatz bei der Arbeit. Okay, das trifft wahrscheinlich so viele zu, wenn man das jetzt hier im Auditorium ausfüllen würde. Also wenn das halt dann 6, 7 und so weiter gehen würde, wäre das natürlich dann schon auffällig. Wir haben das auch programmieren lassen, man kann das eben unter dieser Internetadresse entsprechend ausfüllen, dauert 15 Minuten und kriegt halt sozusagen eine automatisierte Auswertung mit dem Angebot eben dann zu uns zu kommen.
1 und die gleiche Situation, nur die Interpretation der Situation verändert letztlich die Emotionen. Und das ist etwas, was im Zusammenhang mit Depression und auch Burnout von entscheidender Bedeutung ist. Und aus diesem Bereich sozusagen leiten sich auch schon Therapieformen ab, wie die kognitive Verhaltenstherapie, klassische Entspannungstechniken, aber auch diese Mindfulness-Based Cognitive Therapy oder MBSR, auch Mindfulness-Based Stress Reduction. Das Burnout selbst ist auch im ECD-10 keine Erkrankung, es ist bei den sozusagen Problemen des Lebens als beschreibender Faktor kann man es kodieren, aber nur im ICD-10, in amerikanischen Psychiatrie-Manualen, auch in der neuen Version, die gerade rausgekommen ist, findet sich der Begriff gar nicht. Ja? Hier sehen Sie die Daten aus Deutschland, Sie sehen also die Krankmeldungen wegen Burnout sind, also die mit Z73 kodiert worden sind, war 2011 das Maximum, seitdem geht das eigentlich weiter zurück und es wird auch massiv unterschätzt, also ungefähr überschätzt, also ungefähr, es gibt 8 bis 10 Mal so viele depressive Patienten wie Patienten, die ein Burnout haben.
Was sind jetzt die Ursachen des Diabetes und damit auch des Prädiabetes? Die greifen ineinander über. Man weiß, es gibt eine genetische Voraussetzung, es gibt ca. 100 Genorte, die hier mittlerweile für den Typ 2 Diabetes in Zusammenhang gebracht wurden. Es hängt aber natürlich auch viel an der Ernährung. Sie wissen, die Kohlenhydrate, Zucker, aber auch am Übergewicht. Wir wissen, über einem BMI von 27 steigt das Diabetesrisiko signifikant und stark an. Bewegung spielt natürlich mit, wir wissen das alle, aber auch jetzt sehr aktuell und gerade auch wegen der Nichtraucher- und Raucherdiskussion, Rauchen fördert die Diabeteserkrankung ganz stark. Es ist eine neue Studie herausgekommen, dass sogar passiv Rauchen das Risiko an Diabetes zu erkranken um ca. 33% steigert. Was ist jetzt eigentlich der Prädiabetes, dieses Vorstadium? Der ist lange sehr stiefmütterlich behandelt worden. weil er eben nicht normale Werte, Zuckerwerte beinhaltet und eben nicht die Diabeteswerte, sondern er liegt da so in einem ganz kleinen Bereich dazwischen. Per Definition bei einer Nüchternglucose zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter und einem HbA1c von 5,7 bis 6,4. In diesem kleinen Bereich weiß man, dass der schon jahrelang vor Ausbruch des Diabetes meistens besteht, dass bei Ausbruch des Diabetes meistens schon ein bis zwei dieser ganz schweren Komplikationen, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, auch schon manifestiert haben. Das erste, dass eine Lifestyle-Intervention viel besser wirkt als zum Beispiel ein Diabetes-Medikament. Metformin ist das Basismedikament, das man beim Typ-2-Diabetes, wenn er ausbricht, gibt. Sie konnten zeigen, dass die Lifestyle-Intervention nicht nur über all die Jahre besser wirkt, sondern, und das ist auch der schöne ökonomische Aspekt dabei, dass zwar im ersten Jahr das Metformin die Lifestyle-Intervention in den Kosten schlägt, da ist das Metformin günstiger, dass aber über all die Jahre dann hinweg die Lifestyle-Intervention auch im Endeffekt ökonomisch sinnvoller ist.